Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzähl mir von Wien. Voriges Mal haben wir den Kohlmarkt bis zum Café Arabia erkundet. Und heute gehen wir ein Stück weiter in Richtung Michaelerplatz und stoßen auf das eleganteste Kaffeehaus Wiens, auf die Sardellenkönigin und auf das erste Kino der Stadt. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Wie wir ja schon in der vorigen Folge besprochen haben, ist der Kohlmarkt heute eine elegante Luxusstraße. Er war aber offenbar schon vor 150, 200 Jahren ein Ort, wo immer das Neueste und Spektakulärste passiert ist. Was gab es da so oder wieso war das so belebt und beliebt?
Naja, belebt und beliebt war er natürlich, weil er vom Graben zur Hofburg geführt hat und halt eine sehr prominente Adresse war. Und Kaffeehäuser haben die Wiener damals schon geliebt, allerdings waren das oft sehr finstere Gewölbe, möchten wir vielleicht nicht sagen. Und es gibt auch jetzt, es hat auch damals gegeben, sehr viele Kaffeehäuser am Kohlmarkt schon.
Und besondere?
Und besondere, und zwar das Café Milani zum Beispiel.
Wo war das?
Das war Ecke Wallnerstraßen Kohlmarkt, also Kohlmarkt 6.
Ah ja.
Und das war deswegen so spektakulär, weil es hell erleuchtet war. Also was für ein Café aus offensichtlich damals sehr ungewöhnlich war. Sehr viele Zeitungen dort aufgelegen sind. Billardische, also Billard.
Wahrscheinlich Karambol, nehme ich an.
Karambol nehme ich an, und es waren immer nur Karambol. Und dieser Milani war halt ganz bekannt in der ganzen Stadt. Ist aber dann trotzdem an finanziellen Schwierigkeiten mehr oder weniger zugrunde gegangen. Und außerdem hat man geglaubt, dass er ein Spion ist.
Ob das, für wen ein Spion?
Vielleicht für Italien, weiß man nicht. Also weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Ich sage es nach dem Namen nach. Ob er das war oder nicht, kann ich nicht sagen.
Und das war so Ende des 19. Jahrhunderts oder was?
1770 ist es gegründet worden.
Ah, das war also eine kurzlebige Geschichte. Es hat nicht über Jahrhunderte gehalten, ein paar Jahrzehnte. Und was war an der Adresse noch so?
Ja, und dann ist, ob das in dieselben Räumlichkeiten gekommen ist oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ein ganz bekanntes Wachsfigurenkabinett.
Oh, interessant.
Das einem
gewissen... So wie Madame Tussauds.
Ja, kann man vergleichen. War eigentlich auch dieselbe Zeit. Mhm. Die Madame Tussauds war ja auch eine Emigrantin vor der Französischen Revolution. Also kann man sagen, es war zeitmäßig.
Interessant, ja.
Und diese ganze... Dieses Wachsfigurenkabinett hat ein gewisser Josef Müller besessen oder eingerichtet. Das war aber ein Pseudonym, in Wirklichkeit war er Graf, ein gewisser Josef Daim, Graf Josef Daim, der ein Duell gefochten hat und neben mir an seinen Gegner getötet hat, das weiß ich nicht genau, und flüchten musste und ist dann unter diesen falschen Namen wieder zurückgekommen.
Ah, okay.
Und hat zuerst am Stock im Eisenplatz ein Wachsfigurenkabinett eingerichtet und ist dann am Kohlmarkt gezogen.
Und welche Wachsfiguren hat man sich da anschauen können?
Naja, alles ganz, dürfte ganz spektakulär dürfte das gewesen sein. Und zwar hat er das Grabmal vom Gideon Laudon in Originalgröße nachgebaut, dann irgendeine Reiterstatue, ich weiß nicht, war es schon der Kaiser Franz II., der um den Dreck gesessen ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Und er hat von Mozart zum Beispiel sich eine Trauermusik komponieren lassen. Er hat also mit Mozart Verbindungen gehabt, das weiß man, das ist ganz gut dokumentiert. Und angeblich, also es war die maurerische Trauermusik, und angeblich hat er auch die Totenmaske Mozarts besessen. Die ist aber auf jeden Fall nicht mehr nachweisbar.
Aha. Also er muss es vor 1791 aufgemacht haben, wenn er die Toten
musste. Ja, 1786 oder so, glaube ich. Naja, er könnte ja einen Stock in Eisenplatz schon gehabt haben. Okay. Also Ende des 18. Jahrhunderts ist er hin. Und womit er wahrscheinlich am meisten Geschäft gemacht hat, waren drei Grazien.
Ja.
Die drei Grazien waren in einem Sonderkabinett, war es Grazien.
Waren es nackert?
Waren es nackert.
Also das waren nackerte Wachsfiguren?
Ja, genau, von diesen.
In Lebensgröße?
Ja. Und dieser Müller ist dann von dort auch wieder ausgezogen und den hat es aber noch sehr lange gegeben, weil der ist in die Roten Turmstraße in der Nähe vom Schwedenplatz gezogen und hat dort ein ziemlich imposantes Gebäude gebaut für seine Sammlung und hat auf den Fundamenten, glaube ich, des ehemaligen Roten Turms, also in der, bei der Stadtmauer, gebaut. Und es hat relativ lang gegeben, bis eben das Interesse wieder an diesen Dingen geringer worden ist. Und,
aber das war einfach, was da ist man hingegangen als Gaudi.
Ja, wie ein Museum, mehr oder weniger.
Das klingt aber nicht ganz so seriös wie ein Museum.
Nein, heute halt ein unseriöses Museum. Okay. Wieso, es gibt ja jetzt auch Nackerte im Museum.
Wo gibt es Nackerte im Museum?
Na, auf den Bildern.
Ach so, okay. Genau. Also gut, das waren sehr, sehr seriöse drei Grazien, ich verstehe. Ja. Okay. In dem Haus ist doch heute ein Tabakwarengeschäft.
Ja, ich glaube für Pfeifen auch ein Spezialgeschäft, das heißt Mohila und gibt es schon sehr lang, also kann jetzt keine genaue Jahreszahl sagen, ist aber eines der bekanntesten Tabakgeschäfte in Europa zumindest.
Und das reicht so lange zurück?
Ob so lange zurückreicht, kann ich, wie gesagt, nicht sagen, aber es reicht lange.
Wir können
lange.
Jetzt nicht behaupten, der Mozart hat dort seinen Tabak gekauft.
Na, können wir es schon behaupten.
Aber wir wissen ja nicht mal, ob der Mozart geraucht hat. Und ja, okay, am Kohlmarkt sind ja nicht nur luxuriöse Geschäfte jetzt, sondern es sind auch schon schöne und luxuriöse Häuser. Mhm. Was gibt es da für besondere Häuser?
Naja, wir können eventuell vielleicht Häuser
oder Portale oder architektonische Besonderheiten.
Ja, vielleicht schließen wir an voriges Mal, wo wir gesagt haben, dass der Adolf Loos in ein Schneideratelier eingerichtet hat, das heute mit Veränderungen noch existiert. Und da können wir ganz gut anschließen an Hans Hollein.
Aha, was hat der gebaut?
Der Hans Hollein hat also
oder entworfen.
Direkt neben diesem Schneideratelier, das der Loos eingerichtet hat, hat der Hollein für die Firma Schuldin,
Juwelier,
ein besonderes Portal gemacht. Das ist mir deswegen in Erinnerung, obwohl es eigentlich viel später angesetzt hätte, weil da war ein Blusengeschäft. Und dieses Blusengeschäft hat einer Hilde Kral, hat also Hilde Kral geheißen. Und in meiner Jugend haben wir doch so scheußliche Blusen. Das ist das Grässlichste, was es gibt. Und meine Mama hat immer gesagt, eine Bluse von der Hilde Kral möchte ich mir so gern kaufen. Und man muss, es waren handgestickte Blusen, die also heute noch im Museum sind. Und sie haben damals auch schon ausgeschaut.
Wie wenn es aus dem Museum ist. Aber kann es sein, dass ich mich an das noch erinnere? Oder hat das
kann es ohne weiteres sein.
Ja. Weil Hilde Kral in so einer Lateinschrift.
Ja, genau.
Das sagt mir was.
Ja. Und Hilde Kral war ja auch eine Schauspielerin. Also nicht die, sondern die hat sie mit H geschrieben. Mhm. Und darum war das irgendwie auch einprägsam. Ne?
Ja, wahrscheinlich deshalb.
Mhm. Und statt dieses Geschäftes ist eben der das Portal vom Juwelier Schuldin, das der Hans Hollein gemacht hat. Und mich erinnert es immer ein bisschen an einen ägyptischen Tempel, wenn du es vielleicht vor dir hast, oben mit so einem Halbsegment, mit einem Kreissegment. Und ich habe dann irgendwo gelesen einmal, dass der Hollein das auch, also Schmuck quasi in einem Tempel als was Sakrales und so weiter.
Ja, das ist ein Tempelmotiv.
Ja, in irgendeiner Form.
Und daneben ist ja der Ferragamo. Was war da früher drin?
Ja, traurig, der Huber und Lerner.
Schreibwaren.
Ja, die, auch mit diesem Holzportal, das ähnlich wie der vom Förster, wie wir letztes Mal geredet haben, ausgeschaut haben. Aber der Ferragamo hat das also nicht geachtet, dieses alte Ding, sondern hat das ganz weggerissen und also ganz modern.
Also ist das ganze Zeug nicht unter Denkmalschutz? Das ist ja alles eine Barbarei.
Ja, naja, keine Ahnung. Es ist auch ganz interessant, dass innerhalb der letzten, vielleicht kurzen Zeit, also ein paar Jahrzehnte vielleicht, Geschäfte verschwunden sind. Wenn du dich erinnerst, waren Neman Huber und Lerner die Cecchini. Und die ist ganz kurz nur dort gewesen und ist auch verschwunden. Die hat der Ferragamo
geschluckt.
Und dieser Huber und Lerner natürlich war ja das Geschäft, wo man hingegangen, wo heute Hot Volea hingegangen ist und Hochzeitsanzeigen und so weiter.
Briefpapier, Visitkarten.
Alles hast von Huber und Lerner gehabt. Mhm. Gibt es aber noch.
Aha.
Und zwar in der Weiburggasse.
Ah ja, okay. Und da hat man sich wahrscheinlich auch so Siegel und Betschaften und so machen lassen können.
Da könnte man jetzt auch gleich was sagen, was vielleicht ein Stück weiter oben ist.
Aha.
Aber nur, es passt ganz einfach zu diesem Stichwort, das du da sagst. Und zwar ist dort der Rotzet und Fischmeister. Das ist dieses Juweliergeschäft, ein Stück weiter oben, vis-à-vis vom Demel. Und der hat anlässlich des Staatsvertrags eine Petschaft für den Fiegel, für den Leopold Fiegel, für Siegel vom Leopold Fiegel, die Petschaft hergestellt und hat es dem Staat geschenkt.
Also auf am Staat, also für das Siegel, das am Staatsvertrag drauf ist. Und wieso hat das der Juwelier gemacht und nicht der Papierwarenhändler?
Interessante Frage. Na gut, es hat auf jeden Fall, wahrscheinlich war es aus Silber, aus schweren Silber.
Wahrscheinlich, ja. Okay, gut, also eigentlich hat man alles bekommen. Ja, und jetzt, wenn man da weitergeht, gibt es, wie ich dem Vorgespräch entnommen habe, gab es am Kohlmarkt auch eine Frau, die Sardellenkönigin geheißen hat. Wer war die?
Das war die schöne Schöttl.
Die schöne Schöttl?
Die schöne Schöttl. Mariana hat es mit Vornamen geheißen. Die an und für, also sie war Strassern, sie war die Tochter von einem Büchsenmacher, einem Hofbüchsenmacher, an Josef Strassern, der aber zu Reichtum gekommen ist. Der hat nämlich einen Glückshafen am Graben gehabt.
Was ist ein Glückshafen? Klingt ein bisschen anrüchig.
Ja, war es wahrscheinlich auch. Die hat sehr, am Graben hat es etliche Glückshafen gegeben, das waren wie Glücksräder.
Ach so.
Das heißt, du hast was Zeug.
Ich habe geglaubt, ein Bordell.
Nein.
Weil am Graben halt die ganzen Bordelle doch waren, oder?
Ja, Bordelle nicht, da sind die Grabennymphen halt herumgegangen.
Ach so, okay.
Und irgendwo fällt das auch in die Kategorie ein bisschen anrüchige Lustbarkeiten, weil du, das war so wie beim Schießen im Prater heutzutage. Du hast dort gehabt Sachen stehen, die du angeblich gewinnen kannst, dann hast du eben gedreht, diesen Glückshafen, der und hast dann ein Los rausgezogen und das war meistens.
Ah, nicht so ein Adel wie beim Peter Rapp.
Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, weil der Hafen hat mit einem Radl nichts tun. Ich glaube, das war so wie ein Fassel.
Mhm.
Und es war zwar kein Waisenkind, das gezogen hat, das Los, aber halt mal. Das waren natürlich meistens Nieten. Und dieser Strassern hat da die ärgsten Sachen versprochen. Der hat versprochen, dass man gewinnen kann, eine Kutschen mit Pferden und was weiß ich nicht, was alles. Egal, was er gemacht hat, er hat jedenfalls ist er zu Reichtum gekommen. Die Tochter hat dann eben
Schöttl, wie heißt sie?
Schöttl. Den Schöttl geheiratet. Nein, Spöttl. Entschuldige, Spöttl. Ich bin schon total verwirrt mit dem Fiegel und den Siegel und dem Schöttl und dem Spöttl.
Und dem Kelch mit dem
Kelch. Käme jetzt nicht mehr aus.
Also Spöttl.
Der Spöttl und der, das war der Ignaz Spöttl und der hat eben dort, wo heute der Tiffany ist, Kohlenmarkt 8 bis 10, wie der Ecke Wallnerstraßen, hat der
gefrühstückt.
nein, das Geschäft gehabt, wo die Leute Frühstück gekauft haben. Der hat also ganz erlesene Waren gehabt, Kolonialwaren, die ist also woanders. Also wie der heutige Mendel am Kram wahrscheinlich. Und weil der eben auch Sardellen verkauft hat, ist sie Sardellenkönigin genannt worden.
Die Tochter Spöttl.
Die Spöttl. Ja, von ihm war es die Frau, nicht die
Ach Tochter. Also von ihm war es die Frau.
Tochter war es vom Vater. Und jetzt bringt es mich total durcheinander. Diese.
Dabei ist es eine Folge ohne Wein.
Ja, aber dafür mit Sardellen. Die haben vielleicht Butternesca gehabt, wegen der Nähe zum Graben. Nein, also wieder ernsthaft. Und der Mann von der Frau Spöttl, also der Ignaz, ist relativ bald gestorben. Und sie war hat einen lockeren Lebenswandel gehabt. Sie hat zum Beispiel mit Metternich und angeblich auch mit dem Vater von Metternich ein Verhältnis gehabt.
Echt? Nein.
Sagt man ja heute noch. Hat sogar, damals hat es einen Schriftsteller gegeben, den August von Kotzebue, wenn der
Name sagt, Name weil das sagt Kotzebue.
Ja, ich weiß nicht. Und der
hoffentlich ist es nämlich nicht von den Sardellen schlecht geworden.
Nein. Und der hat ein Stück geschrieben, die beiden Klingsberg, und da hat er das thematisiert.
Den Metternich, Vater und Sohn.
Genau. Und man weiß natürlich jetzt nicht, ob das nur bekannt ist von dem Stück oder ob das wirklich war. Es ist ziemlich sicher, dass sie recht wohlhabend gestorben ist. Und man dann draufgekommen ist, dass sogar ihr Nachttopfer aus purem Silber war. Oder wird schon eine Legierung gewesen sein, aber das hat man halt sie erzählt. Also es war damals auch nicht anders als die Geschichten wie heute.
Nobel ging die Sardellenkönigin zugrunde, muss
ja,
man sagen.
Ja.
Mit einem silbernen Nachttopf. Ja, okay. Und warum erinnert man sich eigentlich noch an sie?
Ja, das ist interessant. Das weiß ich eigentlich nicht. Warum? Vielleicht wegen einem Metternich, vielleicht wegen dem Stück. Also das ist, weil sie wird nicht die Einzige mit einem lockeren Lebenswandel gewesen sein.
Und wahrscheinlich auch nicht die einzige Geliebte von Metternich.
Das ganz sicher nicht.
Vielleicht, weil sie die Sardellenkönigin war und in der gleichen Straße war der Goldfüllfederkönig. Das war ja ein eigenes kleines Königreich.
Ja, aber der Goldfüllfederkönig war viel später. Allerdings war dort dann, waren in dem Haus einige Sachen. Und zwar war das Café Pucher dort, das dir vielleicht.
Schon wieder, das Café Pucher, ja. Das Café Pucher war ein Journalistencafé.
Ja.
Und dort haben sich die, bevor sie einen Ort gehabt haben, die Concordia-Leute getroffen, bevor sie einen Club gehabt haben. Mhm. Wobei, es gab ja einen Concordia-Club dann später in der Wallner Straße.
Aha.
Also, gut. Und in dem
es könnte jetzt sogar das vielleicht auch sein.
Vielleicht.
Nicht, weil Wallnerstraßen war, also das Kohlenmarkt 8 bis 10 und Wallnerstraßen
ist ja quasi da.
1 oder 3 sein.
Und gab es da irgendwelche besonderen Berühmtheiten als Gäste?
Na, es war ein sehr Journalistencafé und ich weiß nur, dass der Karl Kraus dort war und sich also irgendwie nicht sehr liebreich geäußert hat, glaube ich.
Über was hat sich der Karl Kraus liebreich geäußert?
Nein, über nichts. Aber
der war doch immer im Grünsteidl, habe ich gedacht.
Ja, naja gut, er wird nicht nur im Grünsteidl gewesen sein.
Aber hat nicht das Grünsteidl dann zugesperrt?
Achso, du meinst nach dem Grünsteidl, nach dem Zusperren? Ja, das könnte schon sein. Ja, sicher, ja. Es haben dort auch ziemlich viele Politiker verkehrt, in dem Café Pucher. Und nachdem das Pucher zugesperrt hat, ist ein Kino hineingekommen.
Oh, und gab es was? Wann war das?
Das Kino muss um die Jahrhundertwende gewesen sein.
Nein, aber wenn das Grünsteidl erst Ende des 19. zugesperrt hat, naja, vielleicht hat das Bucher, der arme Karl Kraus, hätte dann serielle Kaffeehausverluste erleiden müssen.
Ja, Pech gehabt.
Okay, also gut, da war ein Kino drin und das war ein gut, das muss ja eins der ersten gewesen sein.
Eins der ersten Kinos, war sensationell. Neben dem Eingang war angeblich ein Glaskasten mit einem großen Gorilla, der eine blonde Frau am Arm gehabt hat. Diese blonde Frau hat angeblich echte Haare gehabt Und einmal im Jahr ist der Hoffriseur gekommen und ist in den Glaskasten gegangen und hat es frisiert.
Okay.
Sagt mir der Herr Weiher. Also, ob es stimmt, weiß ich nicht.
Hat er den Gorilla auch frisiert?
Den Gorilla hat er nicht frisiert. Ja. Und das war also, bewegte Bilder haben wir gezeigt.
Ja, klar.
Ein Klavier, ein selbstspielendes, hat es gegeben. Dann ein Weltpanorama, wahrscheinlich hat man da Ansichten.
Ja, war das nicht, waren nicht diese Panoramen, diese runden Dinge, wo ja, neulich
aber für
eins
das im. Wären wir zu klein. Für
also,
das,
weil ja. Neulich war ja eins im Metro-Kino ausgestellt, oder ist noch immer, dass die so ein rundes, wo du dann mit so Gucklöchern reingeschaut hast.
Reingeschaut hat.
Oder auch der Schnitzler angeblich, oder nicht angeblich, sondern dokumentierterweise vollkommen fasziniert war von diesen Panoramen.
Aha.
Ja, da gibt es ein tolles Projekt, heute bin ich aber geschwätzig, gibt es ein tolles Projekt über den Arthur Schnitzler, wo jeder einzelne, haben wir das nicht schon mal geredet, wo jeder einzelne Tag im Leben Arthur Schnitzlers dokumentiert ist, kann man sich online anschauen, weil der hat offensichtlich so viel Tagebuch geschrieben. Und da kann man genau sehen, wann er sich welches Panorama angeschaut hat. Da können wir eigentlich schauen, ob im Café, können wir nachschauen,
schauen,
das schauen wir nach, ja. Ob er im Café Bucher.
Holmes Frei Theater hat das geheißen, Holmes Frei Theater.
Wie?
Holmes, H-O-M-E-S,
ja.
Bindestrich F-E-Y.
Aha, Holmes Theater. Interessant.
Ja, und da hat es also verschiedene andere Sachen gegeben. Der Kinosaal war im Keller des Hauses, also es könnte faktisch vielleicht sogar gleichzeitig mit dem Café Bucher
gewesen
sein. Das kann ich natürlich nicht sagen.
Und das war ganz neu da, ich meine, das war ja. Oder? Wann, ich weiß nicht, wann war das erste Kino? Oder war das das erste Kino?
Nein, es ist ganz Ende, also ich glaube 1895 oder 96 eröffnet worden.
Wahnsinn, so früh schon.
Und naja, da waren eben nur bewegte Bilder in dem Sinn. Und dann ist es, ich glaube, zu Kriegsbeginn oder vor Kriegsbeginn ist es in ein reines Kino umgewandelt worden, wo man eben mit Filmen schon, da hat es sehr viele Kinos in Wien gegeben.
Aber die waren natürlich alle Stummfilme und begleitet mit Klavier.
Ja.
Und, oder was auch immer.
Und die, da ist ja, das hat Kohlmarkt-Kino geheißen, also nicht sehr originell.
Okay.
Und hat aber nur ein Jahr existiert, weil dann im Krieg vielleicht 1915 nicht unbedingt da.
Was, also dass der Umbau zum Kino hat nur ein Jahr existiert?
Also das Kino dann, nachdem es umgebaut worden ist.
Aber Stummfilm, Klavier, am Kohlmarkt gibt es doch auch irgendeine Geschichte mit dem Frédéric Chopin.
Ja.
Warum?
Na, weil der dort in den, ich glaube, 1829 und dann 30, was das weiß ich jetzt nicht genau, gewohnt hat, weil er eigentlich auf der Durchreise war, in dem an vom Westen kommend, weil er dann in Wien quasi stecken geblieben ist, weil er nicht nach Polen konnte, da war gerade der Aufstand. Weil die haben ja dann, hat er zu Russland, also Russland hat es nach dem Wiener Kongress mehr oder weniger einen Teil annektiert und da war immer Aufstand gegen die Russen und er konnte deswegen nicht nach Polen.
Da hat er sich gedacht, gehe ich am Kohlmarkt ins Kaffeehaus.
Ja, er hat dann im alten Artaria-Haus, also was wir als altes Artaria-Haus in dem Barockhaus wahrscheinlich noch gewohnt, weil das jetzige ist ja erst, das jetzige Jugend-, also sezessionistische Haus ist ja viel später.
Von welcher Adresse reden wir jetzt und von welcher Seite?
Wir reden jetzt von vis-à-vis von Demel, neben Ferragamo. Ich habe ein bisschen jetzt die, ich muss 9 müsste das sein, ne? Verloren. Das ist also das Haus, das dem Verlag Artaria gehört hat. Das war ein sehr schönes Barockhaus. Und das haben wir aber Ende des 19. Jahrhunderts wegreißen lassen und hat stattdessen ein sezessionistisches Gebäude hingebaut, eben das der Max Fabiani gebaut hat.
Sind wir jetzt alle Häuser durch?
Nein.
Ja, stimmt, es fehlt ja noch der Demel und der Manz und der Freitag und Bernd und die alte Apotheke. Na gut, also das geht sich nicht mehr aus, da müssen wir noch eine Folge machen.
Ja, das ganze große Michaelerhaus fällt. Hm?
Nein, so geht es nicht. Also gibt es ja Kohlmarkt Teil 3 und dann machen wir extra die K&K Hoflieferanten.
Ja, weil das sind ja sehr viele Hoflieferanten im großen Michaelerhaus und vis-à-vis eben.
Na gut, also wir bleiben ausführlich und machen nächstes Mal eine Folge 3 zum Kohlmarkt und ich sage danke, Fritzi.
Gerne. Servus, Daniela.
Servus, Fritzi, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.